Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz. Die Allianz ist vielfältig und die Podcasts unserer Mitarbeitenden sind es auch. Gesundheitstipps, Infos zum neuen Lernen, Einblick in agile Arbeitsweisen oder zum Diversity Management in der Allianz. Dazu und zu vielen weiteren Themen gibt es Podcasts, die ursprünglich für eine interne Hörerschaft entwickelt wurden, die aber auch für viele von euch da draußen interessant sein dürften. Hör doch einfach mal rein und wenn es dir gefällt, dann abonniere uns doch einfach. Disclaimer: Die Inhalte liegen in der Verantwortung der jeweiligen PodcasterInnen und sind nicht unbedingt die offizielle Sichtweise des Unternehmens. Neues aus der Allianz. Dein Update aus den Intranets der Allianz.
Herzlich willkommen zum Allianz Gesundheitstalk, dem Podcast der Allianz privaten Krankenversicherung. Rund um Gesundheit, Prävention und Geschichten, die bewegen. Ja, wer wünscht es sich nicht, meine lieben Hörerinnen und Hörer? Nur ein langes Leben ist nicht alles, sondern vor allem auch ein gesundes, aktives Leben. Mein Name ist Sabrina Volkmann von der Allianz Private Krankenversicherung und ich freue mich, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durch unser Podcast-Thema zu führen, Longevity, länger gesund und aktiv in drei Teilen. Im ersten Teil geht es heute um die Wissenschaft des Alterns, wie wir länger gesund leben können. Ich freue mich sehr auf meinen Gesprächspartner zu diesem Thema. Er ist Reporter der Spiegel-Chefredaktion, mehrfacher Bestseller-Autor und ausgezeichneter Journalist. Fast ein Jahrzehnt berichtete er aus dem Silicon Valley und begleitete dort den KI-Boom aus nächster Nähe. Seine Bücher wie »Was Google wirklich will« und »Zukunftsmedizin« wurden internationale Bestseller. Und sein neuestes Werk, Projekt Lebensverlängerung, zeigt auf Basis von Gesprächen mit Nobelpreisträgern und Spitzenforschern, wie wichtig 100 gesunde Lebensjahre möglich werden und was wir dazu selbst tun können. Lieber Thomas Schulz, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Ich habe es gerade schon erwähnt, du hast dein neuestes Buch Projekt Lebensverlängerung rausgebracht und hast dabei eine beeindruckende Reise auch unternommen von Forschungslaboren. Du warst im Silicon Valley, berichtest von Superagern und Biohackern. Und ich habe mich erstmal gefragt, was hat dich denn ja so persönlich an dem Thema gepackt? Und warum ist auch gerade so Langlebigkeit gerade jetzt so ein großes Thema?
Das ist ein bisschen zufällig gekommen. Du hast es ja gesagt, ich war lange im Silicon Valley und da ist man ja immer so ein paar Jahre allen anderen voraus. Und dann hat das tatsächlich auch mit dem KI-Boom zu tun, der so 2013, 2014 anfing. Und viele der Forscher vor Ort haben sich natürlich als erstes gefragt, was machen wir denn jetzt mit so lernenden Maschinen? Wo können wir die denn als erstes irgendwie sinnvoll einsetzen, um auch zu zeigen, was diese neue Technologie kann? Und da ist sehr schnell klar geworden, dass die Wissenschaft davon wahnsinnig profitieren würde, weil Wissenschaft im Großen und Ganzen ist am Ende Informationen sammeln und Informationen verstehen. Und wenn man auf einmal in der Lage ist, und das ist dann egal in welchem Bereich, Physik, Chemie oder eben halt auch Medizin, viel mehr Informationen zu verstehen, dann wird man halt einfach sehr viel schneller lernen und auch die Forschung vorantreiben. Und das habe ich einfach nur aus nächster Nähe gesehen, was da passiert. Und alle stürzten sich dann auf einmal natürlich auf das praktikabelste Thema, was halt dann am Ende eben doch nicht Chemie ist oder Physik, sondern Medizin. Und alle haben gesagt, Moment mal, wenn wir jetzt irgendwie Gentests machen können und die auch analysieren können in einer Maschine, was vorher einfach undenkbar war, dann lernen wir ja ganz viel über unsere eigene Genetik. Wenn wir auf einmal ganz neue Bluttests machen können, dann lernen wir ganz viel über neue Biomarker, die wir vorher nicht kannten. Und das haben viele vor Ort sehr schnell gesehen. Und es war sehr schnell klar, dass es der Medizin im Allgemeinen einen großen Schub geben würde. Und das habe ich aus der Nähe gesehen und gedacht, Moment mal, das ist ja vielleicht das wichtigste Thema dieser Tage. Und daraus sind dann diese zwei Bücher entstanden. Ja. Wirklich nicht, weil ich gesagt habe, hey, das sollte man unbedingt machen, sondern das ist das, was tatsächlich vor Ort passierte.
Ja, und ich habe es auch so verstanden, dass sich damit auch wirklich was Grundlegendes verändert hat, auch die Sicht auf Gesundheit.
Genau, die Sicht auf Gesundheit. Wir verstehen unseren Körper und unsere eigene Biologie viel besser, als wir sie vorher verstehen konnten. Das ist natürlich hat mir Medizin geht Jahrtausende zurück, aber uns fehlten halt eben genau diese Informationen. Mhm. Wir konnten halt vorher eben keine umfangreichen Gentests machen, wussten nicht so ganz genau, wie die ganzen verschiedenen Zellsysteme miteinander zusammenspielen. All das kann man erst, wenn man sie analysiert, ja, wenn man sie auswertet, wenn man all diese neuen Informationen irgendwie zusammenführen kann. Und auf einmal haben wir angefangen zu verstehen, wie unsere Biologie wirklich so im Detail tickt, so in den letzten 10 Jahren. Und daraus folgend haben wir zum ersten Mal angefangen zu verstehen, was eigentlich Altern ist. Da hatten wir vorher nämlich nur so eine grobe Idee und es gab ganz viele Theorien. Klar, wir wissen irgendwie, Organversagen spielt eine Rolle, Zellen sterben ab, wussten wir auch, aber all das, wie das so richtig zusammenpasst, war eher so ein großes Rätselraten. Uns fehlten halt einfach die Daten. Und jetzt hat man angefangen zu sagen, hey, Moment mal, das verstehen wir alles besser. Dann verstehen wir vielleicht auch diese komplexe Frage, was macht denn das Altern eigentlich mit uns?
Mega interessant. Ja, bei so einem Hype-Thema, sage ich jetzt mal, da wird natürlich dann auch immer viel versprochen erstmal. Man hat hohe Erwartungen. Da unterscheidet sich, denke ich, sicher die gesicherte Wissenschaft und natürlich auch so eine Art Marketing-Hype. Können wir das als Laie überhaupt begreifen?
Also du hast natürlich völlig recht, da setzen jetzt viele drauf auf und sagen, hey, Moment mal, also mit Langlebigkeit kann man natürlich irgendwie ein tolles Geschäft irgendwie draus machen, aber wie wir es ja eben gesagt haben, das ist einer dieser wenigen Hype-Trends, der halt tatsächlich von Forschung getrieben ist. Also es kam halt erst die Forschung und der Fortschritt und dann haben andere gesagt, Moment mal, das ist ja vielleicht ein großes Thema. Oft ist es ja umgekehrt, da wird aus nichts irgendwie eine Riesenblase gemacht und dann steckt nichts dahinter. Also das ist aber tatsächlich untermauert durch das, was den Forschern gelungen ist, zu verstehen, Moment mal, das sind die Hebel, die man braucht irgendwie, um tatsächlich gesünder zu altern, um länger zu leben. Da können wir ansetzen und dann kamen die ersten Pharmafirmen, Nahrungsmittelergänzungshersteller und so weiter, die gesagt haben, Moment mal, vielleicht können wir ja was dazu anbieten. Das kann man schon unterscheiden, auch als Laie. Der einfachste Weg ist natürlich, sich nicht jetzt einfach jedes Supermarktprodukt zu kaufen, was dahinter steht. Man kann tatsächlich sich einfach ein bisschen was anlesen. Es gibt ja inzwischen viele Geschichten darüber, auch diesen Podcast zum Beispiel, wo man tatsächlich ein bisschen was lernen kann.
Also wichtig, sich einfach auch damit auseinanderzusetzen.
Ja, sich zu informieren. Ja. Man kann sich schon informieren. Es ist ein bisschen Arbeit, klar. Es ist Recherchearbeit für alles. Wenn man sich mit dem Thema auskennen will, muss man sich umhören. Aber was mir wichtig ist zu sagen, das ist tatsächlich, das Thema hat wahnsinnig viel Substanz und der Hype hat darauf erst aufgesetzt.
Ja, spannend. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, wie definiert denn die Wissenschaft jetzt Altern? Also vielleicht in einfachen Worten.
In einfachen Worten ist also das Wichtigste ist erstmal, dass wir überhaupt Altern definieren, das erste Mal. Das haben wir nämlich vorher gar nicht. Das waren diese, wie gesagt, diese 1, 2, 3, 4 Theorien, die man irgendwie dazu hatte. Aber jetzt gibt es so seit einigen Jahren das erste Mal 12 anerkannte Kennzeichen des Alterns. Mhm. Aus dem Englischen, wo die Forschung herkommt, heißt es Hallmarks of Aging. Und auf die hat sich die Wissenschaft tatsächlich geeinigt. Es gab dann ein ganz großes Forschungsprojekt und dann haben viele Wissenschaftler sich zusammengetan aus der Altersforschung und haben zusammen halt diese Definitionen ausgesprochen. Das hatten wir vorher irgendwie gar nicht. Das kann man leider nicht in einem Satz sagen. Es gibt halt diese 12 Kennzeichen und ein paar von denen sind uns aber eigentlich auch bekannt eher oder schon näher liegend. Zum Beispiel, dass unsere Genetik eine Rolle spielt und dass wir stabile DNA brauchen, also eine stabile Genetik, weil klar, müssen wir immer wieder die Zellen neu aufbauen. Und wenn unsere Replikation der DNA, also die Wiederherstellung der DNA nicht mehr so sauber läuft im Alter, dann schleichen sich halt Fehler ein. Mutationen. Krebs entsteht ja zum Beispiel eben durch Mutationen. Also wenn unsere DNA nicht mehr ganz sauber abläuft, schlecht. Das ist einer der Kennzeichen. Wenn sie gut läuft, altern wir besser. Dann aber zum Beispiel auch unser Mikrobiom spielt eine riesige Rolle. Mhm. Das wussten wir vorher auch, aber auch nicht gedacht, dass sie eine so große Rolle auch für unsere Zellgesundheit steht. Die Forschung hat zum Beispiel gezeigt, dass Menschen im Alter ein viel schlechteres Mikrobiom haben als junge Menschen. Viel weniger vielfältig, viel kleiner. Und das führt dazu, dass die Darmgesundheit nicht so gut ist. Und die Darmgesundheit wiederum führt irgendwie dazu, dass auch manche anderen Sachen nicht funktionieren. Das hängt irgendwie alles zusammen. Es gibt noch ganz viele kleine und große, zum Beispiel aber auch chronische Entzündungen spielen eine Rolle. Klingt nach so einem einfachen Wort, aber das hat auch wieder was mit Zellgesundheit zu tun. Wenn die Entzündungsstoffe im Körper nicht mehr richtig abtransportiert werden, wenn die Zellreinigung nicht mehr richtig funktioniert, führt das halt zu vielen schlechter ablaufenden molekularen Prozessen. Klingt so einfach, ist aber tatsächlich auf der Zellebene beeinflusst das ganz viel. Mhm. Und von diesen verschiedenen Aspekten gibt es 12 und die spielen alle miteinander zusammen. Mhm. Und zusammen definieren sie das, was Altern ausmacht. Man kann es dann ganz einfach runterbrechen und sagen, all diese Prozesse, wenn sie gut funktionieren, führen dazu, dass unsere Zellen gut laufen, unsere Zellen sich gut erneuern. Wenn die Zellen gut laufen, laufen auch die Organe gut. Wenn es schlecht läuft, erneuern sich die Zellen irgendwie nicht mehr richtig. Alles stirbt ab, das Gewebe stirbt ab, irgendwie die Organe funktionieren irgendwie nicht mehr richtig. Daraus entstehen Krankheiten und wir sterben früher.
Ja, und ich oute mich mal, ich habe dein Buch gelesen und früher sind wir gar nicht erst so alt geworden, dass man diese ganzen Krankheiten dann entwickelt, habe ich mir so gemerkt. Also wie Krebs, das startet ja dann oft erst eben später.
Genau, aber das ist viele der großen Volkskrankheiten sind am Ende Alterskrankheiten. Also sie treten halt einfach statistisch gesehen ganz klar erst im Alter auf. Mhm. Also sowohl die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer, aber eben auch gerade Krebs sind die typischen Alterserkrankungen. Mhm. Und daraus resultiert natürlich auch ein großer Teil der Forschung, dass man sagt, Moment mal, das kann ja kein Zufall sein. Ja. Ne? Irgendwie, wir altern irgendwie, dann kommen die ganzen Krankheiten. Also scheint doch da irgendein grundlegende Prozesse vielleicht dahinter zu laufen, die all diese Krankheiten am Ende bedingen. Und daraus resultierten halt diese Kennzeichen des Alterns. Und man sagt, Mensch, am Ende, wenn das alles nicht mehr läuft auf Zellebene, dann kommen all diese Krankheiten bei raus. Lebt man länger gesund? Kann man auch diese Krankheiten meistens vermeiden. Und das ist natürlich das Schöne. Also das ist natürlich auch der Kern der Forschung. Wenn wir über Longevity reden, da geht es jetzt nicht nur darum, wir wollen alle 110 werden, sondern tatsächlich, was gelingt, wenn man gesund altert, ist eben, dass viele dieser Krankheiten weniger werden oder ausbleiben. Und daraus resultiert eben das längere Leben. Mhm. Das ist irgendwie, und das ist ja das, warum viele Menschen erstmal sagen, ich will ja gar nicht so alt werden. Weil wir das traditionell in der Menschheitsgeschichte, also wirklich in der gesamten Menschheitsgeschichte, Altern ist immer mit Siechtum verbunden. Ja. Es geht schlecht. Altern ist echt doof.
Ja.
Mit 90 geht es eigentlich keinem gut. Und wenn wir das halt eben ändern können, dass es uns im Alter eben noch gut geht, dann das ist natürlich der große Schlüssel.
Mhm. Ja, wie hat meine Oma immer so schön gesagt, als werden ist schön, aber alt sein ist es eben nicht. Also das finde ich der typische Spruch auch oft dabei.
Genau, und das ist der Kern der Forschung. Also diese Biologie des Alterns zu erforschen ist, wie das Altern eben auch eine gute Zeit sein kann. Das ist der Kern. Nicht 120 zu werden, sondern eben die gesunden 90, die gesunden 95 zu erreichen. Und dann kommt automatisch eben auch mehr Lebensjahre am Ende obendrauf. Wenn du die Gesundheit verlängerst, dann wird das gesamte Leben länger. So ist es halt gedacht.
Ja. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zum Thema Genetik. Die Oma kam quasi schon ins Spiel. Viele haben mir so im Kopf, meine Oma ist 95 geworden.
Ja.
Schaut, glaube ich, ganz gut für mich aus. Bei manchen ist es eher so, bei uns geht es schon früh los in der Familie mit den Zipperlein. Aber wie groß ist denn der genetische Einfluss jetzt tatsächlich? Kann man das so sagen?
Ja, kann man sagen, aber es gibt zwei verschiedene Seiten dabei. Also erstmal ist der Einfluss der Genetik auf die reine Lebenserwartung relativ gering. Da liegt, die Forscher sind sich nicht ganz sicher, irgendwo zwischen 15% und 30%.
Mhm.
Also nicht die Hälfte oder noch mehr. Man denkt, das ist alles genetisch bestimmt, wie alt jemand wird, was ja auch oft der Umkehrschluss dann war. Hier, ne, meine Oma hat auch geraucht, bis sie 100 war, dann kann ich das auch. Nee, es ist tatsächlich ein relativ geringer Anteil, wie deine genetische Ausprägung ist, wie fit und stark deine Biologie ist. Ja, das ist richtig. Dann gibt es aber auf der anderen Seite natürlich Veranlagungen für Krebs und so weiter, die immer halt ein Faktor irgendwie sein können. Aber interessanterweise ist es auf der anderen Seite wieder so, für die wirklich ganz alt werden, das sind diese Superager, wie man sie nennt, die eigentlich auch die 100 noch fit erreichen. Manche Definitionen gehen auseinander, manche sagen 90 fit, manche 100 fit. Aber die wirklich in diesem ganz hohen Alter noch fit sind, da steigt auf einmal der prozentuale Anteil der Genetik. Da gibt es anscheinend ein paar Sachen, die doch eine Riesenrolle spielen, dass es diese wenigen Menschen gibt, die so super lange leben können und dabei top fit sind.
Also wenn wir da von 15% bis 30% sprechen, dann ist es ja, würde ich jetzt mal davon ableiten, nicht nur Schicksal allein, wie meine Gene sind, sondern...
Genau, das ist nämlich eigentlich eine gute Nachricht. Also natürlich jetzt alle, die 100-jährige Oma hatten, sagen irgendwie Mist. Jetzt kann ich mich nicht alleine darauf verlassen, dass mich die Gene retten. Aber für alle anderen, und das ist ja wirklich der Großteil, ist es eine super Nachricht, weil tatsächlich dann 85 bis 70% machen einfach unsere Lebensumstände aus. Also die haben wir tatsächlich selber in der Hand. Mhm. Also wie gesund wir leben, wie fit wir uns halten, dass wir nicht rauchen, diese Sachen, von denen wir eigentlich wissen, dass sie so wichtig sind, aber von denen wir immer dachten, okay, wenn ich rauche, gut, kriege ich Lungenkrebs. Wenn ich zu viel Fett und schlecht esse, werde ich dick, und klar, das führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Lebensumstände, die Umwelteinflüsse wirklich bestimmen meine gesamte gesunde Lebenserwartung. Und wenn ich anfange, früh was dafür zu tun, spätestens halt irgendwie im mittleren Alter, aber auch selbst wenn ich mit 60 anfange, dann kann ich meine eigene Lebenserwartung, meine gesunde Lebenserwartung erheblich selber beeinflussen. Und das finde ich eine der besten Nachrichten überhaupt.
Da gehe ich absolut mit. Beim zweiten Teil gehen wir auch noch mehr drauf ein. Stichwort Lifestyle, was wir da vielleicht beeinflussen können. Ich frage mich gerade, wie kann ich denn messen, ob ich auf einem guten Weg bin, alt zu werden? Da gibt es ja auch mittlerweile, glaube ich, ganz viele Tests.
Ja. Es gibt, genau, das ist auch eine der Durchbrüche in dieser Altersforschung, die auch so vor 10 Jahren kam, eben auch mit Hilfe von KI und großen Datenanalysen, und dass wir auf einmal große Mengen von Biodatenbanken haben, wo ganz, ganz viele Informationen über Lebenserwartung von Menschen und ihre Gesundheit gesammelt sind, dass es sehr, sehr klugen Forschern gelungen ist, so ein paar hundert Punkte in der menschlichen Biologie auszumachen. Das sind ganz viele verschiedene Sachen, teilweise wie Proteine sich verhalten, wie Peptide sich verhalten und so weiter. Mhm. Super kompliziert, aber dass man tatsächlich an diesen verschiedenen Punkten messen kann, wie fit unsere Biologie gerade wirklich ist. Mhm. Und das kann man mit einem einfachen Blut- oder Speicheltest messen und auswerten lassen. Und das misst dann unser biologisches Alter und nicht unser Alter, wie in meinem Pass steht. Das kennen wir ja auch oft so. Also ich hatte jetzt auch vor ein paar Jahren gerade mein 30-jähriges Abitur, und man kommt dann in diesen Raum mit 100 Menschen rein, und dann sehen halt ein paar aus, als wären sie gerade frisch aus dem Studium, und ein paar, als wären sie halt schon seit 5 Jahren in der Rente. Mhm. Und das ist tatsächlich auch so, Menschen altern komplett unterschiedlich, und das, was wir oft so aus dem Alltag kennen, das kann man jetzt tatsächlich wissenschaftlich ganz gut messen.
Okay.
Und diese Tests sind inzwischen ziemlich gut. Es gibt sehr viele. Man muss ein bisschen auseinanderhalten. Es gibt ein paar, die sehr kommerziell sind, aber es gibt doch einige, die von Universitäten entwickelt worden sind. Kosten inzwischen so ein paar hundert Euro. Muss man das machen? Nee. Aber wer sich dafür interessiert, kann die 200 Euro vielleicht einmal in die Hand nehmen und sagen, ich messe mein biologisches Alter und schauen, wo ich stehe.
Wichtig ist, dass wir schauen, dass es valide ist und eben das ein seriöser Test ist, sage ich jetzt mal. Hast du auch eine Meinung dazu? Gibt es Marker oder Tests, die vielleicht eher überschätzt werden?
Naja, also auf der einen Seite muss man grundsätzlich sagen, das ist das, was große Teile der Wissenschaft, also von Pharmafirmen, aber auch bis auch in den Universitäten, wir suchen gerade nach allgemeinen Biomarkern, die eben diese Aussagen eben treffen können. Ein bisschen allgemeiner als nur das große Blutbild zu machen, oder ob ich nun irgendwie Diabeteswerte habe oder keine, und ob ich Cholesterinwerte habe. Da gibt es ja ein paar, aber die sind sehr spezifisch, aber man sucht nach allgemeinen Biomarkern. Und es gibt deutliche Hinweise auf verschiedene Aspekte. Es gibt zum Beispiel einen Biomarker, das ist eigentlich ein Peptid, das heißt Apelin. Kennt man eigentlich nicht so sehr, außer die sich viel mit Sportwissenschaft befassen, aber das hat damit zu tun, wie sich meine Muskeln aufbauen oder wie die Muskeln sich abbauen im Alter. Mhm. Kennen wir zum Beispiel, wenn man krank und alt ist und man ist 2 Wochen im Krankenhaus und dann setzt sofort der Muskelschwund ein und dann stirbt man tatsächlich früher. Aber man hat halt festgestellt, Menschen, die eben viel von diesem Apelin auch im Alter haben, die behalten mehr Muskelmasse, die bleiben fitter, die können schneller Muskel regenerieren und insgesamt hält sich der Körper fitter. Also hat man gedacht, okay, das kann ich messen, aber wie viel ich davon habe. Vielleicht kann ich das auch künstlich zuführen bei Menschen, die es weniger haben. So, das ist ein neuer Biomarker. Gibt es aber auch einen anderen neuen Biomarker, an dem man forscht. Der hat was mit chronischen Entzündungen zu tun. Den kennen wir eigentlich auch schon lange, aber da hat man eben jetzt auch festgestellt, dass Menschen, die zu viel davon haben, von diesem Entzündungsmarker im Alter, dass die halt gerade viel diese chronischen Entzündungen haben, dass ihr Körper schneller degeneriert, und da geht man den anderen Weg, was, wenn ich denn diesen Biomarker medikamentös blocken kann, also dass diese Inflammationswerte runtergehen, dann scheine ich auch wieder länger zu leben. Mhm. Also da sind ganz viele Sachen im Moment in Entwicklung. Welche davon sich am Ende ganz breit durchsetzen, ist im Moment noch so ein bisschen offen.
Okay.
Aber wirklich überschätzte sehe ich eigentlich gerade so gar nicht. Es gibt nur viele, die nicht so aussagekräftig sind.
Okay, also man muss wissen, was man dann am Ende...
Man muss einen Arzt haben, der sich auskennt. Klar, einen, auf den man vielleicht noch hinweisen sollte, oder wir reden auch später nochmal, wenn wir über Sport reden, darüber, ist ein Beispiel dafür, was man eben inzwischen gelernt hat. Es gibt noch einen Marker aus der Sportwissenschaft, das ist der V2-Max-Wert. Ja. Irgendwie das kennen Profisportler schon sehr lange, kennen das vielleicht auch aus dem Fernsehen, wenn man mal gesehen hat, wie so Profisportler so auf dem Rad sitzen, ganz schnell strampeln und eine Maske aufhaben, beziehungsweise beim Kardiologen, jetzt kann das auch mal vorkommen, dass man das macht. Das misst, wie gut man Sauerstoff aufnehmen und verarbeiten kann. Das ist natürlich für Sportler wahnsinnig wichtig. Da hat man aber in den letzten Jahren festgestellt, aus ganz vielen Vergleichsdaten, die man jetzt eben mit KI analysieren kann, zum Beispiel eben auch von großen Herzkliniken, dass die Menschen, die halt eben eine sehr hohe Cardio-Fitness haben, also sehr viel Sauerstoff verarbeiten können, dass es der deutlichste Marker für ein längeres Leben ist, als die Leute, die eine schlechte Cardio-Fitness haben. Ein ganz klarer Wert zum Beispiel gibt es eine große Studie aus der größten Herzklinik der USA, die haben Daten genommen von 180.000 Herzpatienten, die sie auch über lange Zeit verfolgt haben, die alle diesen Test machen mussten und haben dabei festgestellt, dass schlechteste Viertel, die 25% mit den schlechtesten Werten, sind viermal früher gestorben als die mit den besten Werten.
Wahnsinn.
Also das ist eine sehr deutliche Analyse. Und da gibt es inzwischen viele Studien dieser Art, die einfach zeigen, hey, wenn ich wirklich richtig fit bin, viel Sauerstoff aufnehmen kann, dann bin ich halt im Alter auch fit. Kann man aus dem Alltag auch sehen. Wenn ich 75 bin und schon mit dem Rollator zum Supermarkt schieben muss, geht es mir halt auch nicht so gut, als wenn ich mit 75 halt mit dem Enkel irgendwie noch auf den Berg kraxle. Und das lässt sich in Lebenserwartung umrechnen.
Mega interessant. Ja, anderer Trend ist ja auch, man kennt es vielleicht selber, die Menschen, die ihren Körper tracken sozusagen. Die sozusagen ja ihre Werte auch selber messen, dann vielleicht noch zig Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder wie auch immer. Und da würde mich interessieren, wie bewertest du den Begriff Biohacking?
Ja, der kommt ja so noch aus dieser Frühzeit, als es nur so erste Ideen, so vor 15 Jahren vielleicht schon 20 Jahre teilweise gab. Irgendwie, hey, Moment mal, wir können vielleicht unsere Biologie mehr beeinflussen, als wir eigentlich dachten. Das waren natürlich dann die ersten Extremisten, die dann unterwegs waren und sagten, das versuche ich jetzt alles irgendwie selber und ich schmeiße mir 40.000 Sachen ein und guck mal, ob davon irgendwas funktioniert. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen relativiert, dieser Biohacking-Begriff, eben dadurch, dass jetzt vieles eben wissenschaftlich untermauert ist und man irgendwie nicht versuchen muss, mit wildesten Mitteln in den Körper einzugreifen. Jetzt sind natürlich noch so ein paar bekannte Persönlichkeiten übrig geblieben, wie Schlagwort Brian Johnson, ist ein bekannter Multimillionär aus dem Silicon Valley, die halt sehr viel auch im Fernsehen auftauchen, die tatsächlich sich teilweise immer noch 80, 90 Stoffe gleichzeitig am Tag einschmeißen, um zu gucken, welcher denn davon funktioniert. Aber ich meine, wie viele Leute sind das? Ein paar hundert Leute auf der Welt, die solche verrückten Sachen machen. Aber davon sind wir eigentlich inzwischen weg. Wir können und wir brauchen das auch gar nicht. Also die einfachen Methoden, sehr gezielte Fitness und sehr gezielte Ernährung sind tatsächlich das beste Biohacking, wie wir inzwischen festgestellt haben.
Ja, danke dir für die Einblicke in die Wissenschaft. Vielleicht noch zum Abschluss unseres ersten Teils. Gibt es denn eine kuriose Aussage über Langlebigkeit, die dir vielleicht im Silicon Valley auch begegnet ist, die sich besonders hartnäckig hält?
Ja, es gibt natürlich immer die auch sehr außenwirksamen Aussagen wie, wir können auch alle 300 werden. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht irgendwie mehrere hundert Jahre leben sollen. Dafür gibt es aber keine wissenschaftlichen Anhaltspunkte. Und ich glaube, das ist reine Selbstvermarktung von den Menschen, die das von sich geben. Beziehungsweise natürlich auch der Wunschtraum von dem einen oder anderen. Aber das hält sich auch immer noch hartnäckig, das Gerücht, dass irgendwie die Genetik uns gar keine Grenzen setzt. Da ist sich die Wissenschaft, also tatsächlich hat die Wissenschaft nicht den einen Schalter oder das eine Gen gefunden, was sozusagen der Ausschalter ist. Aber es deutet auch vieles darauf hin, dass es nicht endlos sein kann.
Vielen Dank, Thomas, für diese spannenden Einblicke in die Wissenschaft des Alterns. Ja, das war der erste Teil unserer dreiteiligen Serie zum Thema Longevity. Heute haben wir über die biologischen Grundlagen gesprochen und darüber, was wirklich evidenzbasiert ist. Im zweiten Teil geht es dann ganz konkret um den Alltag, Longevity Lifestyle, der Schlüssel zu einem langen Leben. Was können wir durch Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement bewirken? Das sehen wir uns im zweiten Teil an. Ja, und übrigens, als Allianz Private Krankenversicherung unterstützen wir unsere Versicherten dabei mit vielfältigen digitalen Gesundheitsservices, zum Beispiel mit meinem Präventionscoach für Ernährung, Bewegung und Schlaf oder mein Fitnesstraining für aktive Bewegung. Mehr dazu finden Sie auf gesundheitswelt.allianz.de. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
Jetzt kommt Werbung.
Du möchtest Innovation vorantreiben und die Versicherungsbranche revolutionieren? Erfahre mehr über deine vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf careers.allianz.com. Join us. Let's care for tomorrow.